Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider, die Themen des Tages, heiß diskutiert.
Und es gibt derzeit nur ein Thema, was die aktuelle Tagespolitik und Tagesnachrichtenlage in Österreich bestimmt. Das sind die Koalitionsverhandlungen, zum einen auf Bundesebene, zum anderen in der Steiermark. Und über beides dürfen wir jetzt hier im Studio mit einem Top-Insider aus unserem Newsroom sprechen. Herzlich willkommen, Richard Schmidt aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Heute geht es noch nicht los, morgen dann die Koalitionsverhandlungen in der Steiermark. Heute dürfen beide Parteien noch einmal durchschnaufen, vielleicht ein bisschen intern vorbereiten, auf was sie sich besonders konzentrieren wollen. Aber was können wir denn erwarten von diesen kommenden Koalitionsverhandlungen?
Naja, also ich glaube, es ist zu erwarten, dass es relativ schnell gehen dürfte, sofern die ÖVP jetzt nicht zu viele Forderungen und Ansprüche stellt. Kann man davon ausgehen, dass eigentlich relativ schnell dort in der Steiermark eine neue Koalition stehen sollte. Es wird ja auch angegeben als Ziel, dass man bis 18. Dezember fertig sein will. Mario Kunasek hat ja letzte Woche, der dortige FPÖ-Landesparteichef, hat ja schon letzte Woche angekündigt, dass man vielleicht schneller als der Bund ist, wonach es momentan, und wenn man wirklich bis 18. Dezember fertig ist, sehr danach aussieht, weil man auf Bundesebene ja doch jetzt in einigen Punkten erste größere Gräben entdeckt und es erste Streitereien gibt. Also da ist es durchaus realistisch, dass man noch vor dem Bund eine neue Koalition hat. Und gestern wurde eben bekannt gegeben, was auch doch für einige Überraschung gesorgt hat, weil eigentlich wollte man es ja am Montag bzw. vielleicht schon am Freitag bekannt geben. Dann wurde es doch Sonntagabend, wo dann die FPÖ bekannt gegeben hat, dass man mit der ÖVP in Verhandlungen tritt, wo es doch eigentlich eine Zeit lang sehr nach Blau-Rot ausgesehen hat und nicht nach Blau-Schwarz, was es jetzt geben dürfte. Aber am Ende, und so hat es Kunasek begründet, ist eben Blau-Schwarz eine größere Mehrheit mit 62%. Und er hat auch gemeint und argumentiert, dass es eben breitere Schnittmengen gibt. Und das sehe ich auch so, dass es eigentlich zwischen Blau und Schwarz, vor allem in den Bereichen Migration, Integration und Sicherheit, dass es da viele Schnittmengen gibt, wo man relativ rasch ein breites Programm aufstellen können.
Ja. Naja, aber Migration ist jetzt nicht das größte Thema fürs Land, weil das wird eh überwiegend auf Bundesebene gelöst, außer jetzt das Thema der Sozialleistungen. Wie sieht es da mit anderen Themen aus, wo sich die beiden einigen müssen? Ich sage jetzt zum Beispiel, Landesthema wäre natürlich das Leitspital in Liezen. Wie wird es damit weitergehen? Weil da stehen die Meinungen ja diametral auseinander.
Genau, das war ja auch deswegen hat es ja auch lange nach eher blau-rot ausgesehen, also FPÖ und SPÖ, weil die SPÖ schon im Wahlkampf anklingen lassen hat, dass man beim Leitspital Liezen kompromissbereit wäre und sozusagen da den FPÖ-Kurs mitgehen könnte, dass man eben sagt, man stoppt dieses Projekt und behält die anderen Spitäler und nicht ein großes Leitspital. Die ÖVP hat ja im Wahlkampf sehr vehement das Projekt verteidigt und hat gesagt, mit der ÖVP wird es auch das Leitspital geben, weil es eben die Experten, so zumindest die Argumentation der ÖVP, für richtig halten. Die FPÖ hat dagegen argumentiert, hat gemeint, naja, man kann die Experten auch anders deuten und das Leitspital Liezen gehört eigentlich gestoppt, dieses Projekt. Und deswegen war es auch ein bisschen überraschend. Möglich ist natürlich, dass jetzt in den Sondierungsgesprächen der ÖVP-Landeschef Christopher Drexler schon andeuten lassen hat, dass man da vielleicht bereit wäre, das Leitspital Liezen, und das hört man auch so aus der ÖVP vereinzelt, dass man das Leitspital Liezen tatsächlich mit der FPÖ begraben könnte, dieses Projekt. Das wäre natürlich ein großes Anliegen von Kunasek, weil er im Wahlkampf das sehr offensiv auch beworben hat.
Wie hat denn jetzt eigentlich die SPÖ in der Steiermark darauf reagiert, dass sich die FPÖ entschieden hat, mit der ÖVP in Koalitionsverhandlungen zu treten?
Naja, die SPÖ hat gemeint, dass es eine verpasste Chance ist, und für die SPÖ in der Steiermark ist es auch sicherlich nicht sonderlich erfreulich, dass jetzt die FPÖ sich für die ÖVP entschieden hat, weil man sich ja doch auch sehr angebiedert hat an die FPÖ und sehr klar und deutlich signalisiert hat, dass man eine Koalition mit den Freiheitlichen will, vor allem auch auf der Bürgermeisterebene. Wenn man an den Leobener Bürgermeister Kurt Wallner denkt, der ganz klar gesagt hat, es braucht manchmal einen Paradigmenwechsel. Das wäre jetzt im Sinne der SPÖ, wenn man mit den Freiheitlichen koaliert. Und es war auch eine kleine Ansage in Richtung Richtung Bundes-SPÖ mit Andreas Babler, der ja doch immer ganz klar gesagt hat, mit der FPÖ lässt sich kein Staat machen, lässt sich keine Regierung machen. Das wäre natürlich auch für Andreas Babler unangenehm gewesen, wenn die FPÖ jetzt in Regierungsverhandlungen mit der SPÖ geht. Und jetzt ist es aber schon eine kleine Niederlage, weil man eben doch sehr offensiv gesagt hat, man möchte mit den Freiheitlichen, jetzt ist daraus nichts geworden. Und das lässt natürlich auch die Frage aufkeimen, wie es mit dem dortigen SPÖ-Landeschef Anton Lang weitergehen wird, ob der jetzt noch so fest im Sattel sitzt. Dazu muss man sagen, der ist Anfang November 65 Jahre alt geworden. Also ich glaube, zu stark an seinem Sessel festkleben dürfte er auch nicht mehr, könnte das Ruder weitergeben. Das wäre für Andreas Babler auch insofern wieder interessant, weil jetzt in Oberösterreich der dortige SPÖ-Landeschef Lindner zurückgetreten ist. Dann in Salzburg ist der David Egger zurückgetreten. Und jetzt, wenn dann in der Steiermark Anton Lang, der ja auch eher Babler-kritisch war, immer wieder gefordert hat, dass die SPÖ einen mittigeren Kurs fährt, wenn es da auch noch einen Rücktritt gibt, dann werden die Babler-Kritiker immer weniger. Dornauer tritt ja auch mit Mitte Dezember zurück vom Landesparteivorsitz, nachdem es da einen Jagdskandal gegeben hat. Dann wäre eigentlich die einzig wirklich laute kritische Stimme, die es gegen Babler noch gibt, eben aus dem Burgenland mit Hans-Peter Doskozil, und für den sieht es im Jänner auch nicht sonderlich prickelnd aus, denn er könnte bei der dortigen Landtagswahl die absolute verlieren.
Ja gut, er hat wahrscheinlich dann immer noch sehr viele Stimmen, die er für sich verzeichnen kann, Hans-Peter Doskozil. Und wenn wir in der Steiermark bleiben, ob da tatsächlich Babler Gegner an die Macht kommen, wage ich jetzt auch ein bisschen zu bezweifeln, denn da gibt es den Max Lercher, der immer wieder schon als Kandidat genannt worden ist, dass er die steirische SPÖ durchaus übernehmen könnte. Und der ist ja ganz klar dem Lager von Hans-Peter Doskozil zuzurechnen. Also wie es da weitergeht, bleibt tatsächlich sehr, sehr spannend. Ein anderer Rücktritt oder zumindest ein Seitentritt, wie jetzt immer weiter erwähnt wird, der steht ebenfalls im Raum, und zwar von Christopher Drexler. Viele fragen sich, wie will er denn als Junior in eine Koalition mit der FPÖ gehen? Hält das sein Ego aus? Hält man das politisch aus? Kann man vom Chefsessel einfach so in eine untergeordnete Rolle rutschen? Ist das nicht permanent ein Stich irgendwie, der einen da nervt und stört im Alltag, wenn man nicht mehr das machen kann, was man eigentlich früher gerne gemacht hat? Wie wird es denn da jetzt weitergehen mit Christopher Drexler? Gibt es da schon irgendwelche Infos?
Na, das ist auch die große Frage, wie es mit dem ÖVP-Landesparteichef weitergehen wird. Zumal ja eigentlich, wie wir vorher schon erwähnt haben, die Zeichen eher auf Blau-Rot gestanden sind. Auch deswegen, weil Mario Kunasek, der FPÖ-Landeschef, nicht unbedingt jetzt mit dem Wahlverlierer, mit Christopher Drexler, die ja doch fast 10 Prozentpunkte verloren haben, koalieren wollte. Und auch mit Drexler eben immer diese Leitspital-Lietzen-Diskussion und andere Diskussionen, wo man sich nicht einig war, geführt hat. Dementsprechend wäre es realistischer gewesen, dass die FPÖ mit der ÖVP verhandelt, wenn Christopher Drexler zumindest zur Seite tritt, damit da ein neuer, frischer Wind in die Partei kommt, was ja auch Kunasek immer wieder im Wahlkampf beworben hat, dass er jetzt einen frischen Wind für die Steiermark haben möchte. Und das wäre natürlich mit Christopher Drexler weniger glaubwürdig, weil er doch schon lange jetzt in der Landesregierung ist. Dementsprechend ist natürlich jetzt auch die Frage, ob er sich als Landeschef halten kann. Er hat vergangenen Montag die Vertrauensfrage im Landesparteivorstand gestellt. Dort ist ihm zu 100% das Vertrauen ausgesprochen worden. Jetzt führt er diese Verhandlungen. Ich glaube, dass er die Verhandlungen auch noch zu Ende führen wird. Die Frage ist nur, wie es danach weitergeht. Ob er danach auch der Landesregierung angehört oder ob er vielleicht als einfacher Landtagsabgeordneter in den Landtag geht. Das ist die große Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die Verhandlungen führt und dann aber der Landesregierung nicht angehören wird, weil es doch auch immer kritischere Stimmen gegenüber Drexler gibt, vor allem aus dem Wirtschaftsbund. Der dortige Wirtschaftsbundchef hat ja schwere Kritik an Drexler geübt, hat gemeint, wenn ein Fußballteam nicht gut spielt, dann wird der Trainer in Frage gestellt. In der Politik ist es nicht anders. Also fest im Sattel sitzt er auf jeden Fall nicht, und es bleibt abzuwarten, wie es mit ihm weitergeht.
Wird auf jeden Fall sehr spannend, genauso wie auch auf Bundesebene die Koalitionsverhandlungen, die heute wieder Fahrt aufnehmen, durchaus an Spannung kaum noch zu überbieten sind. Nämlich, wann scheitern sie? Für viele die Frage. Das Scheitern, das scheint vielen schon irgendwie tatsächlich sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen dann, wenn man sich auch das letzte Wochenende ansieht. Da hat es ja einen medientauglichen Schlagabtausch gegeben zwischen Karl Nehammer und der SPÖ. Karl Nehammer hat nochmal betont, mit ihm wird sicher keine neuen Steuern geben, schon gar keine Vermögenssteuer. Wie war da dieser Schlagabtausch genau? Was ist da eigentlich konkret passiert?
Naja, also in einem Großteil der Untergruppen ist man sich schon relativ einig. Also ich würde sagen, so in zwei Drittel der Untergruppen geht inhaltlich etwas voran. Aber dann gibt es eben das eine letzte Drittel, wo man überhaupt keine gemeinsamen Positionen findet. Und dazu zählt eben zum Beispiel auch das Kapitel Steuern. Und da hat Andreas Babler und die SPÖ haben angekündigt, sie haben zwar nicht das böse V-Wort, also Vermögenssteuer, oder das böse E-Wort, also Erbschaftssteuer, in den Mund genommen, aber sie haben gesagt, breitere Schultern sollen mehr tragen, was natürlich so viel heißt wie Wohlhabendere sollen mehr zahlen, mehr steuern, also dass man einnahmenseitig das Budget etwas konsolidiert. Und das hat natürlich bei der ÖVP, vor allem beim Wirtschaftsbund und beim Bauernbund, die Alarmglocken schrillen lassen, sodass sich ÖVP-Chef Karl Nehammer dazu gezwungen sah, darauf zu reagieren, und hat dann via Ex, vormals Twitter, ganz klar gesagt, mit der ÖVP wird es keine neuen Steuern geben, auch keine Vermögens-, auch keine Erbschaftssteuern. Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist dann noch gestern ausgeritten und hat gesagt, dass die Wirtschaft wiederbelebt werden muss und dass es jetzt keine neuen Steuern geben darf. Und auch wieder dann das Thema Integration mit eingebracht, wo sie gesagt hat, es braucht Strafen für Integrationsverweigerer, ganz klar. Darauf hat dann wieder die SPÖ reagiert in Form von Josef Muchitsch, den SPÖ-Gewerkschafter, der dann gegenüber OE24 gemeint hat, es braucht keine Zurufe von außen, vor allem nicht von jenen, die das desaströse Budget mitverantwortet haben, in Anspielung auf Johanna Mikl-Leitner, weil ja die ÖVP jetzt auch die letzten 5 Jahre in der Regierung war. Also da hat es die ersten Zankereien gegeben. Das liegt auch daran, dass es eben in dieser Gruppe spießt, und jetzt hat man versucht, dass man diesen Knoten nicht irgendwie in der Gruppe löst, sondern dass man vielleicht versucht, über die Medien Druck auszuüben auf die jeweils andere Partei. Mal schauen, ob es funktioniert hat, ob sich dieser Knoten löst. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es da noch einiges an Mediation braucht zwischen den Parteien, dass man dazu einen Kompromiss findet.
Die Neos, die ja mitverhandeln, sind auch nicht unbedingt die pflegeleichtesten. Letzte Woche gleich bei Verhandlungsstart hat es zweimal hintereinander schon heftige öffentliche Kritik der Neos an den verhandelnden Parteien gegeben. Zum einen ging es dann natürlich um die Beamtengehälter, und da hat Sepp Schellhorn unter anderem angemerkt, es kann nicht sein, dass sie ein riesiges Budgetloch haben und dann nicht aufhören, Geld auszugeben, und vor allen Dingen, wo wir gar nicht wissen, wie viel wir eigentlich einsparen müssen. Hier meine Frage, wie schwierig sind denn die Neos in den aktuellen Verhandlungen mit all ihrer Kritik über die Zusammensetzung der Teams, eben bis hin zu so inhaltlichen Themen, die öffentlich gemacht werden, weil nicht öffentlich dürfte es ja auch die eine oder andere Aussage geben, wo man sich vielleicht ein bisschen gestört will, wo man mehr Infos haben will, wo man den anderen Parteien ein bisschen näher an den Pelz ranrückt, weil die Neos haben ja gesagt, sie wollen nicht so weitermachen wie bisher, sondern im Gegenteil, sie wollen Reformen, und das bedingt natürlich auch, dass ein großes Umdenken bei den beiden Großparteien passiert.
Naja, also die Neos bewegen sich definitiv auf dünnem Eis. Also sie probieren da schon die Grenzen aus, vor allem eben, wie du gesagt hast, Sepp Schellhorn, der da immer wieder prominent vor die Medien getreten ist und dann scharfe Kritik an den anderen geübt hat, wie zum Beispiel bei den Beamtengehältern. Das Problem ist, dass für die Neos einerseits das ÖVP-SPÖ zwar eine hauchdünne, aber sie hätten auch eine Mehrheit, also sie könnten es auch ohne Neos probieren. Wäre zwar sicherlich keine sonderlich stabile Regierung, aber es wäre möglich. Und der zweite Nachteil für die Neos ist, dass vor allem die SPÖ ja auch den Grünen nicht so abgeneigt wäre. Ich meine, das wäre für die ÖVP natürlich sehr, sehr bitter, wenn man da irgendwie versuchen müsste, mit den Grünen eine Regierung zu bilden. Das wäre auch sicher nicht im Sinne von Karl Nehammer und den ÖVP-Funktionären. Aber es gibt eben die Grünen, und das heißt für die Neos, dass sie sozusagen austauschbar sind, ersetzbar sind. Das heißt, wenn die Neos zu viel fordern und wenn die Neos sozusagen zu frech werden in diesen Verhandlungen, dann könnte man immer noch drohen, damit, dass man die Grünen an Bord holt, statt den Neos als dritten Koalitionspartner. Momentan sehr unwahrscheinlich, aber die Neos haben jetzt schon immer wieder für Störungen gesorgt und einige öffentliche Kritik geübt, was vor allem hinter den Kulissen auch für Unmut gesorgt hat. Parteichefin Beate Meyl-Reisinger muss dann immer versuchen, ein bisschen das gegen zu korrigieren und ein bisschen zu beschwichtigen, die anderen Parteien, weil eben Sepp Schellhorn doch, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund, das hat er noch nie getan und auch jetzt bei den Verhandlungen nicht. Er hat ja auch zum Beispiel auf Twitter, das hat ja auch für einige Aufregung gesorgt, den Parteirebell von der SPÖ, Rudi Fussi, der ja jetzt neuer Parteivorsitzender der Roten werden will, hat er gemeint, naja, es ist nicht ganz alles falsch, was er sagt, er hat in einigen Punkten recht, was natürlich bei Andreas Babler dann für Unmut gesorgt gesorgt hat, weil er das jetzt nicht brauchen kann, dass er da in der Partei wieder Querschüsse hat und dann auch noch von den Neos da gelobt wird, der Parteirebell. Also da gibt es schon einige Unstimmigkeiten, aber im Großen und Ganzen ist die Koalition noch halbwegs auf Kurs. Wichtig sind nur, dass die großen Knoten, wie eben zum Beispiel das Thema Steuern und Wirtschaft, dass die noch gelöst werden.
Es ist immer so beunruhigend, wenn der Bundeskanzler sagt 50-50 Chance und wenn du jetzt auch von halbwegs auf Kurs sprichst. Also steht immer noch nicht ganz fest, ob es hier tatsächlich Einigungen geben wird oder nicht. Apropos Bundeskanzler, inwiefern sitzt denn Karl Nehammer eigentlich in einer Sackgasse? Weil du hast gerade über die Grünen gesprochen. Für die ÖVP wären die Grünen das Schlimmste, was ihnen wieder passieren kann. Man hat gesehen, das klappt einfach nicht. Das hat zu Verlusten bei beiden Parteien geführt. Also die zwei zusammen in einer Regierung will Österreich nicht, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut. Ja. Auf der anderen Seite will Karl Nehammer Herbert Kickl nicht, nur der wird den Teufel tun und zurücktreten. Der sitzt erste Reihe fußfrei und schaut sich das Chaos jetzt natürlich mit einem durchaus spöttischen Lächeln ein wenig an. Wie wird denn das da weitergehen? Kann der Bundeskanzler überhaupt raus aus dieser Zuckerkoalition, die er jetzt selber versuchen will, auf Kurs zu bringen? Gäbe es für ihn ein Ausstiegsszenario oder muss er diese Koalition durchbringen, weil die FPÖ eben keine Option für ihn ist?
Naja, also sowohl Karl Nehammer als auch SPÖ-Chef Andreas Babler, deren persönliche Schicksale sind eigentlich mehr oder weniger an dem Erfolg oder Nichterfolg dieser Koalition gebunden. Vor allem bei ÖVP-Chef Karl Nehammer, der ja einerseits die Grünen scharf kritisiert hat nach dem Alleingang von Leonore Gewessler und auch gemeint hat, naja, mit Leonore Gewessler gibt es sicher keine Regierung mehr mit der ÖVP, also die Grünen ausgeschlossen hat. Dann hat er die FPÖ ganz klar mit Herbert Kickl ausgeschlossen, solange dieser an der Spitze ist und die Partei führt. Das heißt, die einzige Koalitionsmöglichkeit, die er eben hat, ist jetzt mit den Roten und mit den Neos. Und wenn diese scheitert, dann werden natürlich die Stimmen, die es jetzt schon in der ÖVP gibt, die halt noch eher leise sind, dann werden die immer lauter, die eben für eine Koalition mit der FPÖ plädieren. Also das wäre zum Beispiel die Industrie, die da auch sehr lautstark, also momentan noch eher leise, aber könnte dann lautstark werden, die eben fordert, dass man mit den Freiheitlichen koaliert oder auch der Bauernbund. Dann gibt es wieder vereinzelt auch ÖVP-Politiker, wie zum Beispiel die Gemeinderätin Laura Sachs-Lehner, die auch offen mit ihrem Namen dazu steht, dass sie eine Koalition mit der FPÖ möchte. Und wenn jetzt diese Ampelkoalition, diese Verhandlungen für eine Ampelkoalition scheitern, dann dürfte es wahrscheinlich relativ schnell mit Karl Nehammer geben, weil dann die Stimmen sehr laut werden, die eine Koalition mit der FPÖ fordern. Und die könnte Karl Nehammer nicht machen, weil er ja FPÖ-Chef Herbert Kickl ganz klar und immer wieder ausgeschlossen hat. Das heißt, das könnte er nicht gesichtswahrend sozusagen machen. Dann müsste er zurücktreten oder zumindest zur Seite treten, wenn er nicht zur Seite getreten wird, wie man so schön sagt. Also da könnte es dann schnell gehen und dann könnte jemand anderer, wie zum Beispiel der oberösterreichische Landesrat, also bisher Landesrat dort gewesen, Wolfgang Hartmannsdorfer wird immer wieder genannt, der ja einen guten Draht zu den Freiheitlichen haben soll, der könnte dann da in die Fußstapfen treten und relativ schnell eine Koalition mit der FPÖ auf Schiene bringen. Aber das sind alles Spekulationen. Momentan sind noch Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Bis 12. Dezember soll eine erste Zwischenbilanz gezogen werden. Dann sollen alle Untergruppen einmal getagt haben und dann an die Steuerungsgruppe, wo dann die großen Fische sitzen, die dicken Fische, berichtet werden. Und dann soll dort entschieden werden, ob man einen Sinn in weiteren Verhandlungen sieht oder nicht. Bis dahin würde ich noch vorsichtig sein mit Prognosen, ob das jetzt etwas wird oder nicht. Also wie es Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt hat, es steht 50-50.
Sollte Nehammer nicht zur Seite treten oder zur Seite getreten werden, wie du das so ausgedrückt hast, dann stehen im Raum auch noch immer wie ein großer Elefant das Thema Neuwahlen. Wie wahrscheinlich wäre es dann, dass man hier aufgrund, damit niemand das Gesicht verliert, tatsächlich in Neuwahlen geht? Weil das wäre ja eigentlich nur zum Vorteil der FPÖ. Würde sich das irgendeine andere Partei aktuell trauen oder versucht man das doch noch zu vermeiden?
Also ich glaube, Neuwahlen werden gerade von den drei verhandelten Parteien, also ÖVP, SPÖ und Neos, tunlichst vermieden. Weil wenn man sich jetzt auch aktuelle Umfragen ansieht, da ist der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP, die FPÖ ist jetzt in aktuellen Umfragen schon bei 33%, die ÖVP auf 21% abgestürzt. Das sind 12% Unterschied zwischen FPÖ und ÖVP. Die SPÖ unter 20%, also auf 19%, glaube ich, in der aktuellsten Umfrage. Also da ist die FPÖ jetzt schon ein Profiteur. Wenn dann die Ampelkoalitionen scheitern sollten und Neuwahlen ausgerufen werden, dann würden diese 33% mit Sicherheit noch einmal auf 35-36% steigen, weil dann sozusagen dieser Effekt, die FPÖ hat recht gehabt, dass die Ampel scheitert, noch mal eintreten würde und dieser jetzt erst Recht-Effekt sozusagen. Also da hätte dann die FPÖ sicher in Umfragen 35-36%. Und dass man dann nach einer Wahl, wo die FPÖ jetzt hypothetisch 35-36% hat, sagt, dass die FPÖ nicht in eine Regierung sollte, das ist dann noch einmal schwieriger, weil das ja dann mehr als ein Drittel der Österreicher und Österreicherinnen ist, die dann die FPÖ gewählt haben. Das heißt, da ist dann das Argument auch sicher nicht mehr so einfach, dass man eine, wie manche Zeitungen ja immer schreiben, eine Anti-Kickl-Koalition bildet. Von dem her wollen ÖVP, SPÖ und NEOS unbedingt Neuwahlen vermeiden. Die Grünen, glaube ich, hätten auch keine große Freude, wenn die FPÖ nochmal dazu gewinnt. Aber die Grünen könnten vielleicht auch selbst einige Zugewinne machen, wenn eben die drei Parteien, die jetzt verhandeln, keine Regierung zustande bekommen. Dann das wären dann die großen Verlierer. Grüne und FPÖ könnten davon profitieren, vor allem aber die FPÖ.
Ja, ganz schön spannend, wie es weitergeht mit den Koalitionsverhandlungen. Was glaubst du denn so vom Gefühl her, von deinen Recherchen her, werden sie es tatsächlich schaffen, dass eine Koalition vor Weihnachten auf Schiene gebracht wird? Wird es hier schon vielleicht die ersten Leuchtturmprojekte geben, die man ankündigt quasi als Weihnachtsgeschenk für die Österreicherinnen und Österreicher? Oder wann dürfen wir denn ungefähr damit rechnen, damit wir wissen, wird es die Zuckerkoalition oder wird es das nicht?
Ja, das ist, also wetten würde ich mich jetzt noch nicht drauf trauen, ob es vor Weihnachten da irgendwas Handfestes gibt oder nicht. Ich glaube schon, dass vor Weihnachten ein Leuchtturmprojekt oder so vorgestellt wird, aber dass man jetzt wirklich vor Weihnachten eine endgültige Prognose abgeben kann, ob das jetzt Anfang Jänner angelobt werden kann oder nicht, das traue ich mich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Ich glaube erst, dass es Ende Dezember, Anfang Jänner dann wirklich eine konkrete Entscheidung geben wird, wobei man jetzt mit der Zwischenbilanz, die eben am 12. Dezember gezogen werden soll, dann schon sehen wird, ob es funktionieren kann oder nicht. Ich glaube, nach dem 12. Dezember, wenn dann die Parteien sagen, okay, wir sehen einen Sinn in den weiteren Gesprächen, dann heißt das ja auch, dass man eine Möglichkeit sieht, diese Knoten, die es jetzt noch in den Verhandlungen gibt, zu lösen. Das heißt, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr bei 50-50, dass es was wird, sondern bei 75-25 und dann muss man weitersehen.
100% herzlichen Dank, dass du den Weg zu uns ins Studio gefunden hast. Richard Schmidt, wie immer sehr spannend, mit dir zu sprechen. Wir haben jetzt eine kleine Werbepause für Sie und dann geht es bei uns schon wieder spannend weiter. Um Punkt 12 Uhr kommen wir zurück mit unserem großen Mittagsmagazin. Heute alle wesentlichen Nachrichten zum Tag haben wir da für Sie noch einmal zusammengefasst. Unter anderem werden wir in die USA blicken, wo Joe Biden für heftige Aufregung sorgt, indem er seinen Sohn begnadigt hat. Aber auch hier in Österreich tut sich einiges, was wir Ihnen gerne näher bringen wollen, zum Beispiel auch einen Einblick in den Wahlkampf, der derzeit im Burgenland bereits Fahrt aufgenommen hat. Das und mehr gibt's alles gleich hier bei uns auf OE24 um Punkt 12.